Kraft tanken in der Beziehung zu Gott, das ist unser Thema. Und ich fand so, der Robin Zell, den wir jetzt gerade so gesehen haben, der hat mich in mancherlei Beziehung total an die Hebräer erinnert. Die Hebräer, die wir zurzeit so begleiten auf ihrer Wanderung, jedenfalls im Buch und in den Gottesdiensten und in den kleinen Gruppen, auf ihrer Wanderung durch die Wüste. Raus aus Ägypten, raus aus der Gefangenschaft, raus aus der Bedrohung mit den Toten, wo ihnen immer gesagt wurde, ihr seid nix, ihr habt keinen Wert, ihr könnt nix. Und dann diese unglaubliche Kraft, die der Robin Zell aus seiner Beziehung zu Gott, aus seiner Beziehung zu Jesus Christus schöpft, das finde ich unglaublich. Da braucht es gar nicht viel Worte, der braucht ja gar nicht viel sagen, das spürt man ihn einfach ab, das ist so. Was dem Volk, was den Hebräern Kraft gegeben hat, war ihnen letztlich immer ihre Beziehung zu Gott. Das war nicht dieses tolle Land, in das sie dann später gekommen sind, in Kanaan. Das haben sie dann leider auch wieder verloren. Nicht, weil das Land nichts mehr getaugt hätte, sondern weil sie sich nicht mehr auf die Quelle ihrer Kraft besonnen haben. Sie Gott aus dem Weg gegangen sind. Dann haben sie es später auch wieder verloren. Die Beziehung zu Gott, die bringt's. Das sieht man bei dieser Wanderung. Dabei sind sie nicht von alleine darauf gekommen. Gott musste sie so ein bisschen schubsen. Ich glaube, auch Gott hat den Robin Zell darauf immer wieder geschubst, in verschiedenen Impulsen. Gott war es, der immer wieder neue Anläufe gemacht hat und in diese Beziehung hinein investiert hat. Diese ganze Rettungsaktion allein. Sie haben geschrien, Hilfe, Hilfe, und er hat sich erbarmt und hat den Mose losgeschickt. Und dann die 10 Plagen und was er alles in Bewegung gesetzt hat, nur um die Hebräer zu befreien. Und dann hat er sie nicht alleine losgehen lassen, auch den Mose nicht. Er hat praktisch ihnen ein Navi mitgegeben, diese Wolkensäule, die ihnen den Weg hinaus gezeigt hat. Dann hat er ihnen das Passafest gegeben, noch in Ägypten, und später dann das Heiligtum. Dieses heilige Zelt, um das es im letzten Gottesdienst gegangen ist, der Treffpunkt, wo man ihm begegnen konnte. Bloß, das alles ist erst die halbe Beziehung. Wenn einer immer nur investiert und investiert und investiert, dann ist es nur eine halbe Beziehung. Wir haben vorhin dieses tolle Lied gesungen, Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt. Die Schöpfung, jetzt hier der Baum draußen, da bricht es gerade auf, es wird grün. Und wenn man in den Frühling hineingeht, dann achtet man viel mehr auf die kleinen Krokusse, die Winterlinge, die Schneeglöckchen. Und man ahnt, was für eine Schöpfermacht da einfach ist. Aber das ist einseitig. Gott versorgt uns, Gott gibt, Gott macht alles wunderbar. Aber das ist erst die eine Hälfte der Beziehung. Irgendwann muss natürlich auch etwas wiederkommen in einer Beziehung. Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Das hat der eine oder andere leidvoll in seiner Ehe auch erfahren. So gab Gott ihnen an einem bestimmten Punkt, ziemlich am Anfang ihrer Reise durch die Wüste, 10 Gebote. 10 Gebote, und diese 10 Gebote waren Phase 2 der Beziehung. Die Rahmengeschichte kann man nachlesen, wer es möchte, wer die Bibel zu Hause, eine Bibel hat, in 2. Mose 19. Wer noch keine hat, kann sich draußen bedienen. Wir haben einen Büchertisch, da kann man für ganz wenig Geld eine kaufen. Bitte nicht so mitnehmen. Aber ja, die Frage ist, warum überhaupt Gebote und Regeln? Geht es nicht auch ohne? Es geht nirgends ohne. Nirgends in der Welt geht es ohne Regeln und Gebote. So hat Gott Himmel und Erde mit Hilfe von Naturgesetzen geschaffen. Es läuft immer nach gleichen Regeln ab. Zum Beispiel die Schwerkraft. Wenn wir die nicht hätten, wenn wir alle so rumschweben würden hier im Raum, uns würde es gar nicht geben. Dass es überhaupt Wachstum gibt und Leben gibt auf der Erde, ist nur denkbar durch Schwerkraft. Ohne Schwerkraft gäbe es das alles gar nicht, denn die Atmosphäre würde augenblicklich wegfliegen in den Weltall, ins Weltall. Es gibt die Schwerkraft und das ist aber auch ein Gesetz. Und wer dieses Gesetz der Schwerkraft ignoriert, der schadet sich selber. Wir sind von Anfang an gezwungen, mit diesem Gesetz zusammenzuarbeiten. Das lernen die Kleinen da hinten schon gleich von Anfang an, dass das gefährlich ist, auf der Treppe rumzukrabbeln. Wenn ich im 6. Stock aus dem Fenster springe, dann breche ich nicht das Gesetz der Schwerkraft, sondern das Gesetz der Schwerkraft bricht mich. Und genauso ist es mit geistlichen Gesetzen. Kann sein, dass es nicht angesagt ist, in unserer heutigen Zeit nach Gut und Böse zu fragen oder nach Wahr und Falsch. Es wird nur noch danach gefragt, was witzig ist oder langweilig, was in ist oder was out. Aber wir knallen immer wieder auf eine Wirklichkeit, in der Wahr und Falsch, Gut und Böse eben doch wichtig sind. Es ist wichtig, danach zu fragen, was die Grundlagen des Lebens sind. Und die Grundlage des Lebens, die hat der Robin Zell entdeckt. Du musst Gott den ersten Platz in deinem Leben geben. Das hat er uns nahegebracht. Und ich bedauere jedem, der das noch nicht gemacht hat. Kommen wir zum Fundament. Das Fundament. Es geht um, im Grunde genommen, bei diesem Bericht gerade eben, diesem Erfahrungsbericht, um das erste von den 10 Geboten. Die Reihenfolge der 10 Gebote ist nicht zufällig. Das erste kommt zuerst, weil es eben wirklich das Allerwichtigste ist. Dort heißt es in 2. Mose 20, die Verse 1 bis 3, drei ganz kurze Verse, dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und Ägypten ist nicht Hawaii, sondern ist das Sklavenhaus. Das wird hier auch noch einmal unterstrichen. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und positiv eben am Anfang, ich bin ja dein Gott. Der Leitgedanke ist, Gott gehört die erste Geige. Wenn wir hoffen, Beziehung, Kraft aus der Beziehung zu Gott zu schöpfen, dann ist ganz wichtig zu beachten, Gott gehört die erste Geige. Er ist nicht Mittel zum Zweck. Er ist nicht die Schachtel Kopfschmerztabletten in meinem Schrank. Ihm steht die erste Geige zu in meinem persönlichen Leben und in meinem Umfeld. Gott will die erste Geige spielen. Mit der zweiten wird er nie zufrieden sein. Und es steht ihm auch zu, weil er hat uns ja gemacht, jeden einzelnen von uns, so wie ihr da seid. Er war damit einverstanden, dass ihr alles das habt, was ihr habt und alles das seid, was ihr seid. Was bedeutet das, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Wieso keine anderen Götter? Es gibt doch sowieso bloß einen, das ist doch irgendwie Quatsch. Wer würde sich dann so, wenn man an Gott glaubt, dann noch so einen Buddha irgendwo in die Ecke stellen oder Wotan oder was es so alles noch an Traditionen gibt vielleicht bei uns im Land. Es gibt nur den einen wahren, echten Gott, aber es gibt auch viele kleine Götter und Götterchen. Was ist eigentlich ein Gott? Ein Gott ist alles, was unser Leben dominiert. Was dominiert dein Leben? Das ist dein Gott. Im Umkehrschluss. Alles, was uns sagen darf, was geht und was nicht geht, das ist dein Gott. Gibt es in der knallharten Welt der Wirtschaft auch Götter? Auf alle Fälle. Kann ein Mensch ein Gott sein? Na klar, kann ein Mensch ein Gott sein. Kann Fußball ein Gott sein? Na klar, kann Fußball auch ein Gott sein. Sogar an und für sich ganz tolle Sachen wie Fußball, von Gott, denke ich mal, nicht schlecht angesehen, können zu Göttern werden. Wenn sie mir das Wichtigste werden, wenn sie mein Leben dominieren, wenn ich ihnen erlaube, die Hauptziele meines Lebens festzulegen und zu bestimmen, wenn sie meinen Terminkalender regieren. Und das ist das Fundament, setze ich Gott an die erste Stelle. Jedes Mal, wenn Gott einen Leitgedanken gibt, wie etwa diesen Leitgedanken, Gott gehört die erste Geige, dann gibt er aber auch einen Zuspruch mit auf dem Weg. Und den möchte ich euch zeigen. Es ist ein Wort aus den Sprüchen. Die Sprüche finden sich in der Bibel direkt hinter dem Psalm, wer nachlesen möchte, so etwa in der Mitte der Bibel. Gedenke an ihn, also an Gott, in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wer möchte sich nicht recht führen lassen? Wer möchte nicht mit einer großen Sicherheit auch durchs Leben gehen? Der muss Gott den ersten Rang geben. Es nützt nichts zu beten, Herr, segne, was ich heute vorhabe. Ich habe jetzt das und das vor und das nicht an. Herr, bitte segne das jetzt. Setzen wir doch Gott schon bei der Planung, also vorher, an die erste Stelle. Geben wir ihm die erste Stelle in unseren Ehen. Es nützt nichts, sich kirchlich und mit Segen trauen zu lassen, wenn wir dazu nicht bereit sind. Geben wir ihm die erste Stelle in der Familie. Lassen wir nicht Einzelne das Ganze dominieren. Dann wird er euch recht führen. So sagt er es uns zu. Wie man Gott an die erste Stelle setzt, das ist der zweite Teil der Predigt. Ja, was heißt das eigentlich? In welchen Bereichen sollten wir Gott, wie können wir Gott an die erste Stelle setzen? Ich meine, ein paar Sachen könnte man schon sagen, allein von dem Bericht her, denn der Robin Zell hat Gott in sein Leben hineingelassen, hat zu ihm gerufen, hat ihn angerufen und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, er kommt. Wir haben hier vor einem Abendmahl aufgebaut. Es könnte sein, dass hier jemand unter uns ist, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einlassen. Ich will diese Kraft, aber ich will Jesus nicht als Mittel zum Zweck, sondern ich möchte mich ihm ganz stellen. Er soll auch mein Erlöser, mein Befreier sein. Dann herzlich willkommen, denn im Abendmahl feiern wir ja, dass er sich uns schenkt. Und wir nehmen dieses Geschenk an. Aber was heißt es, Gott an die erste Stelle setzen im Alltag? So kontinuierlich. Und da habe ich zunächst einmal den Umgang mit Finanzen hier. Das ist der schwerste Bereich. Ein schwieriger Punkt. Jemand hat mal gesagt, ich kann nicht mehr genau sagen, wer war es, irgend so ein ganz bekannter deutscher Prediger, der hat gesagt, jeder erlebt zwei Bekehrungen. Eine Bekehrung des Herzens und eine Bekehrung des Geldbeutels. Und das, ich sehe es an eurem Nicken, das stimmt dir sicherlich in vielem zu. Okay, jetzt stimmt ihr noch zu, aber wenn es jetzt speziell wird. So, noch einmal ein Wort aus den Sprüchen, ein Zuspruch. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Boah. Ja, ich habe keine Kelter zu Hause, aber hätte ich eine, dann würde ich mir das auch wünschen. Vorräte sowieso. Unsere Kontoauszüge offenbaren, was uns wirklich wichtig ist. Habt ihr bestimmt Kontoauszüge? Habt ihr auch dabei? Zeigt sie mal. Nee, hat keiner dabei, nicht? Und zeigen wir auch eigentlich keinem so gerne, weil Kontoauszüge einfach unheimlich viel zeigen. Wenn wir unsere Kontoauszüge unserem Nachbarn zeigen würden, er würde eine Menge danach über unsere Prioritäten sagen können. Gott weist das Volk im Alten Testament an, den 10% des Ertrages zum Tempel zu bringen und also ihm zu geben. Es ist nicht so, dass Gott in Geldverlegenheit ist und dass er unbedingt darauf angewiesen ist. Nein, der Clou dabei ist, dass sein Volk ihm die Erstlingsfrüchte gibt, das hat einen beziehungsstiftenden Zweck. Dadurch, so sagt er in 5. Mose 14, werdet ihr lernen, euer Leben lang in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Also das stärkt die Beziehung zu Gott und stärkt dadurch auch die Kraft, die wir aus der Beziehung zu Gott haben können. Mit dem Untergang des Tempels gibt es nun auch keinen Zehnten mehr, so in diesem Sinne. Aber das Prinzip bleibt, wer gibt, der lernt ihn an die erste Stelle zu setzen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da wird dann auch dein Herz sein. Interessant, nicht umgekehrt. Nicht wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein, sondern wo du deinen Schatz hingibst, der Schatz zieht das Herz mit. Und wenn es bei Gott ist, der Schatz im Himmel ist, dann geht das Herz mit in den Himmel. Wer gerne möchte, dass Gott seine Finanzen segnet, tut gut daran, ihn in diesem Bereich an die erste Stelle zu setzen. Wenn ich Gott nicht das Erste gebe, also auch zeitlich das Erste, am ersten des Monats oder wann immer so das Gehalt bei euch eintrudelt, können 10% sein, können auch mehr sein, dann spielt er nicht wirklich die erste Geige in eurem Leben. Gott etwas geben, das haben wir gerade gemacht, als die Körbchen rumgegangen sind. Das ist kein technischer Vorgang, sondern das ist Anbetung in Aktion. Zweiter Punkt, Freundeskreis, Freunde. Warum? Was haben meine Freunde mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Ich denke, das ist auch aus dem Erfahrungsbericht klar geworden. Er erzählt aus seiner Vorzeit, wie sein Umgang ihn sehr stark in eine bestimmte Richtung gezogen haben. Er wollte nicht stehlen. Ich wollte nicht stehlen, bin da halt irgendwie reingerutscht. Weil Freunde eben abfärben. Freundschaften verändern einen in die eine oder andere Richtung. Ich spreche nicht von gelegentlichen, von so Bekanntschaften. Ich spreche von den 4 oder 5 Menschen, mit denen ich die meiste Zeit zusammen bin. In meinem Leben, in meinem Alltag. Wer viel Zeit mit Leuten verbringt, die Gott gar nicht ernst nehmen, vielleicht sogar durch den Kakao ziehen, der wird wahrscheinlich im Lauf der Zeit ziemlich nachlässig in seiner Beziehung zu Gott. Einer der Pastoren, die es mal in Weinheim gegeben hat, ich glaube, es war der Andi Baltax, der hat da mal so ein Wort gesagt, von Waschlappenchristen hat er gesprochen. Du nickst, du hast es gehört, vielleicht selber sogar Waschlappenchristen. Also das hat etwas damit zu tun, wo suche ich eigentlich meine engsten Freunde? In welchem Bereich? Auch den Ehepartner, wenn das noch vor mir liegt. Verkürzt, sag mir, mit wem du deine Zeit verbringst und ich sag dir, was für ein Mensch du in 3 Jahren sein wirst. Deswegen empfehle ich, sich einem Gesprächskreis anzuschließen, zum Beispiel für die 6 Wochen hier. Färbt unbedingt ab, ist eine gute Sache. Zeitmanagement. Setzen wir Gott an die erste Stelle in unserer Zeit? Wie? Wir können um Weisheit bitten. Dein Wille geschehe. Wir beten's. Wir haben es sogar an der Wand, ganz deutlich. Das kann man doch mal auf den Tagesablauf beziehen. Herr, dein Wille geschehe. Heute, am 10. März, in meinem Leben, dein Wille geschehe. Meistens gibt es ja viel mehr zu tun, als der Tag so hergibt. Und das Gute auswählen, das ist das Geheimnis. Man hat immer genug Zeit, um Gottes Willen zu tun. Wenn es aber so viel gibt, was man tun könnte, dann ist das zu viel. Du kannst, was du sollst. Wenn Gott die Aufgaben gibt, dann schenkt er auch die nötige Zeit dazu. Wenn die Zeit nicht ausreicht für alles, was du im Sinn hast, dann ist eine ganze Menge dabei, was Gott gar nicht will, dass du es tust. Wer glaubt, dass er mehr zu tun hat, als er Zeit zur Verfügung hat, der macht einiges, was nicht Gottes Wille ist. Gott ist kein Ägypter. Haben wir Ägypter unter uns? Nein. Aber ich meine ja damit Sklaventreiber. Er verlangt nicht mehr, als die Zeit zulässt, die man hat. Es ist so wichtig, das Leben zu überdenken. Sogar Jesus hat sich jeden Tag Zeit genommen, um mit Gott den Tag zu durchsprechen. Er hat sich Zeit zum Gebet genommen. Und wenn er das schon gemacht hat, wo er so dicht bei Gott gelebt hat, dann haben wir es umso nötiger. Umgang mit Problemen. Martin Luther hat gesagt, ein Gott ist jemand, der die Lösung unerwarteter Probleme erwartet. Also verkürzt in Neudeutsch übersetzt. Das ist ein Gott. Hast du Probleme, zu wem gehst du, wenn du Probleme hast? Zuerst, wenn was passiert, zu wem gehst du damit? Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du problembeladener Mensch. Für viele ist Gebet die allerletzte Lösung. Und sie sagen, jetzt hilft nur noch Gebet. Das sagt sehr viel dazu aus, wie weit sie Gott vertrauen im Verhältnis zu anderen Mächten, die es noch so gibt im Leben. Machen wir Gott in Zeiten der Not zu unserer Zuflucht. Auch dazu ein Zuspruch. Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Psalm 50, Vers 15. Kann sein, dass wir uns einfach nur am Ende fühlen und uns von irgendwoher Kraft wünschen, egal woher. Wir sind vielleicht heute hierher gekommen, weil wir den Titel gelesen haben und uns das auch wünschen. Ich möchte Kraft haben in meinem Leben. Und wenn es die Beziehung zu Gott hergibt, okay, dann gehe ich sogar auch in die Kirche. Es nützt aber nichts, in ein Fass mit einem löcherigen Boden noch mehr reinzukippen. Noch mehr Wein oder was auch immer. Erst muss der Boden in Ordnung sein. Das Fundament muss stimmen. Erst brauchen wir ein gescheites Fundament in unserem Leben. Und dann kommt alles andere. Dann kriegen wir auch mehr Kraft. Und dieses gescheite Fundament ist, dass wir Gott Gott sein lassen. Dass wir ihm die erste Geige in unserem Leben geben. Er braucht nicht die Triangel. Er verdient den ersten Platz in unserem Leben. Ihm gehört unser Geldbeutel, unsere Freundschaften, unsere Zeit und auch unsere Probleme. Die dürfen wir ihm alle bringen. So können wir Kraft schöpfen aus der Beziehung zu Gott. Amen.